Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ja, ich grüße dich.
Thema diesmal die Polizei, und zwar die deutsche Polizei. Ist die besonders?
Ja, finde ich schon, weil die hat sich 1945 irgendwie neu erfinden müssen. Und sie ist ja aus schweren Zeiten sozusagen hervorgegangen. Und das Problem bei der Polizei, wie auch dann später bei der Bundeswehr, wie beim gesamten Staatsapparat der ersten und zweiten und dritten Regierung Adenauers, war, dass man ohne Rückgriff auf erfahrene Polizisten des Dritten Reiches eine neue Polizei vermutlich nicht würde aufbauen können.
Erfahrene Polizisten und des Dritten Reiches oder wie wir sie nennen, Altnazis.
Ja, insofern fand ich das ehrlich gesagt ganz spannend, wie sie das wohl gemacht haben. Mhm. Hab natürlich aber, da wir eine Geschichtssendung sind, zunächst einmal darüber nachgedacht, wo kommt das eigentlich her? Warum heißt Polizei eigentlich Polizei?
Na, von Polis.
Macht sich kein Menschen Kopf drum. Und die Frage ist tatsächlich nicht ganz geklärt.
Polis, oder?
Ja, warte doch mal. Also die einen Wissenschaftler vermuten, es geht auf die alten Griechen zurück. Das vermuten sie übrigens beide, aber unterschiedlichen Formen. Mhm. Die einen sagen, das geht auf Politeia zurück. Also die Verfasstheit des antiken griechischen Stadtstaates. Also Polis ist der Stadtstaat, Metropolis ist der große Stadtstaat, also Athen zum Beispiel, daher kommt unsere Metropole. Und Polis sind die kleinen Dörfchen und Städtchen drumherum, die dann zusammen sozusagen ein gemeinsames Gebilde, nämlich die Politeia, bilden. Mhm. Und andere sagen, Polizei geht auf Homers Ilias zurück. Mhm. Dort ist tatsächlich die Rede von Polizeia, also eine Art Ordnungsmacht, und das kann man dann nun wirklich ziemlich gut zurückverfolgen. Die gab es bei Griechen und Römern in Form von Ämtern, die eben Aufgaben hatten, die im Wesentlichen der heutigen Polizei zumindest mal sehr ähnlich waren. Also sage ich mal ganz im Allgemeinen, die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung eines Stadtstaates oder eines Staates. Mhm. Was ich aber auch wirklich sehr interessant gefunden habe, das ist so ein Nebenaspekt. Ich habe mich auch dabei gefragt, wo kommt eigentlich der Begriff Faschismus her? Ich hatte schon mal so Faszi, das war mir irgendwie klar.
Na, diese Reisigbündel, die auf ihrer Fahne hatten damals bei Mussolini, ne?
Ja, genau. Aber und da sitzt also der große Lincoln sitzt im Memorial in Washington auf einem Stuhl, und vorne siehst du die Faszien in der Einfassung des Stuhls.
Und wo kommt das eigentlich? Trump ja auf einem guten Weg, ne?
Ja, das ist zunächst mal neutral. Also das muss man wirklich sagen. Wo kommt das eigentlich her? Und das ist tatsächlich aus der römischen Antike. Dort hatten die Konsuln das Recht, außerhalb der Stadt, das ist ganz wichtig, nicht innerhalb, aber außerhalb der Stadt, von Beamten, also Leuten, die im Kursorum waren, also in der Ämterlaufbahn, dieses Reisigbündel vor sich hertragen zu lassen. Und in dem Reisigbündel war eine Axt. Mhm. Die konnte man aber nicht sehen. Und Leute, die das gesehen haben mit dem Reisigbündel, die wussten, dass da eine Axt drin ist. Und es bedeutete, dass der Träger, also der Konsul, die beiden, die davor gingen, waren ja nur so die ausführenden Helfer, dass der Besitzer oder der Träger dieser Reisigbündel das Recht hatte, zu strafen. Und bis zum Tod, also bis zum Kopf ab, weil dazu war das Beil ja dann schließlich da. So, und aus dieser Machtdemonstration, aus dieser Alleinstellung der Macht, der Staatsmacht, der Gewalt über die anderen, leitet sich dann im Laufe der Zeit der Begriff des Faschismus ab. Nur das so als kleinen Nebenaspekt. Das ist die Ansammlung unnützen Wissens, aber egal. Die Polizei hat damit nichts zu tun, deswegen sage ich das. Weil Polizei und diese Faszienträger sind zwei unterschiedliche Dinge. Insofern ist auch die Trennung der Polizei von anderen Einrichtungen eines Staates ganz wichtig, weil die Polizei hat ja durchaus auch gute Funktionen und nicht nur das, was man in der Nazi-Zeit mit Verbrechen in Zusammenhang bringen kann oder was auch heute mitunter passiert. Aber letztendlich war das zunächst einmal von vornherein eine Einrichtung, die eben für die innere Ordnung gesorgt hat. Und das geht auch durch die Jahrhunderte hinweg so weiter. Im Mittelalter ist dann zum ersten Mal an der Wiener Hofburg die Rede von regelrechten Polizisten, weil in der Handwerksordnung der Schlosserinnung, also Schlosser, Schlüsselmacher, Leute, die irgendwie mit Metall umgehen, die hatten eine Handwerksordnung, und davon ist von der Polizei geschrieben mit C-E-Y am Schluss.
Oh, schön.
Die Rede. Und diese Polizei hat ab einem bestimmten Zeitpunkt, den ich jetzt nicht genau weiß, wie viel Uhr ist das war am Tag, die öffentliche Ordnung und die sogenannte Mannzucht aufrechtzuerhalten. Also Mannzucht
übersetze
ich jetzt. Naja, mit, nee, dass du dich anständig benehmen sollst. Okay. Also Mannzucht ist, ja, Anstand. Oder du sollst nicht den Weibern hinterhersteigen.
Sittenwächterei ist das dann.
Sittenwächterei, genau. So, und das sozusagen, das war die ursprüngliche Aufgabe und die hat sich eben so durchgehalten. Das änderte sich dann mit dem Absolutismus. Also Absolutismus, das bedeutete ja die uneingeschränkte Herrschaft eines Königs oder Kaisers über sein Volk. Mhm. Es gab keinerlei Kontrollfunktionen. Es gab weder ein Parlament und wenn es eins gab, dann war das nur zum Schein da oder mit ganz, ganz wenig Vollmachten ausgestattet. Alle Macht ging vom Potentaten aus und damit war l'état c'est moi, also der Staat, das bin ich, Ludwig der 14., großer Sonnenkönig, damit kontrollierte er alles und er setzte damit auch in Anführungsstrichen seine Polizei ein, so weit und so wie er das wollte. Und in diesem Moment bekam die Polizei sozusagen hoheitliche Befugnisse innerhalb eines Staates. Damit wurde die Polizei sozusagen zu einer Art, wie soll ich sagen, so innenpolitischen Machtinstrument eines Potentaten, eines Herrschers. Mhm. Es gab keine Kontrolle, außer dem Befehl und Gehorsam gegenüber dem absolutistischen Herrscher. Und es gab vor allem keine gerichtlichen Konsequenzen für ihre Handlungen. Das heißt, die Polizisten konnten machen, was sie wollten. Es gab keinerlei gerichtliche Folgen.
Polizeistaat.
Man kann also sagen, Polizei war zu dieser Zeit ein Instrument der Willkürherrschaft. Absolut. Und wir wollen jetzt nicht sofort den Schluss zu heute ziehen. Aber natürlich ist es so, dass du, wenn du nach Russland geguckt hast, die letzten 10 Jahre, da gab es Polizeieinheiten. Eine davon war die OMON. Die marschierte mit 20, 30 Leuten total bewaffnet in so eine Demo rein und hat sich 30 Mann rausgegriffen, verhaftet, weggeschleppt. Einfach weg. So. Von denen sind die Hälfte umgekommen und die andere Hälfte landete in irgendeinem Gulag in Sibirien. Also, das ist natürlich genau das Gleiche, weil den Leuten, die das gemacht haben, also den Angehörigen der OMON, die konnten machen, was sie wollten, sie brauchten nichts zu befürchten. Sie handelten im Auftrag eines absolutistischen Herrschers, nämlich in diesem Falle von Wladimir Putin. Mhm. Und wenn das so weitergeht, dann werden wir das auch in Amerika erleben.
Also wir haben es ja jetzt. Also wir sehen es doch, ich meine, also diese ICE, das hat ja,
ja, das
ich,
ja,
ich denke immer, das ist ein bisschen wie Gestapo, oder?
Ja, das werden wir dann sehen. Aber die, jedenfalls im Moment hat es allen Anschein, als wenn er, also mein Freund Donald, als wenn er also anfangen würde, die auch gut auszurüsten, in Anführungsstrichen. Mhm. Viel Geld, was er sich da jetzt gerade geliehen hat, um die Amerikaner nun endgültig in die Scheiße zu reiten. Und insofern könnte sich da wieder Neues sozusagen Ähnliches auftun. Aber natürlich ist es ein großer Unterschied zu dem, was wir heute erleben. Also heute gibt es Polizeigewalt, die dann auch über alles Maß hinausgeht. Da siehst du dann auf irgendwelchen Videos mit Schlagstöcken prügelnde Polizisten auf Demonstranten und so weiter. Das ist damit aber nicht gemeint, weil die werden gefilmt und hinterher mindestens mal polizeiintern zur Rechenschaft gezogen. Wenn aber eine Polizeieinheit sozusagen mit dem Auftrag dahin geht, du kannst es machen, es wird dir nichts passieren, dann bist du eben am Rande dieser Willkürherrschaft. Und die habe ich zumindest mal in Russland erblickt und möglicherweise gibt es sie auch bald in Amerika. Das ist aber Spekulation. Das änderte sich dann natürlich mit der Französischen Revolution, jedenfalls als dann die Schreckensherrschaft vorbei war. In Frankreich zunächst einmal, aber auch in allen anderen Ländern, wo die Ideen der Französischen Revolution Fuß gefasst haben, unter anderem eben auch in Deutschland. Und mit der 48er Revolution war sozusagen diese alleinige Gewalt der Polizei vorbei. Es gab konstitutionelle Monarchien und die waren an Recht und Gesetz gebunden, haben sich auch teilweise sogar dran gehalten. Aber das Auftreten der Polizei, die sozusagen keinerlei Grenzen kannte, das wurde ersetzt durch einen ihnen gegenüberstehenden mündigen Bürger. Also jedenfalls von der Papierform her. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass du dann nicht mehr diese gnadenlose Gewalt erlebt hast. Es hat dann natürlich eine ganze Weile gedauert, bis das soweit war. Aber die Polizeigewalt war dann höchstrichterlich eingeschränkt. Und zwar ab 1882 mit einem Gesetz.
1882, ich wollte gerade sagen, also das ist ja, war das Kaiserreich auch ein Absolutismus? Nee, ne?
Nein, nicht. Nein, das Kaiserreich war parlamentarisch, hatte einen großen Reichstag. Es war zwar fast ein Gottesgnadentum, aber es war natürlich tatsächlich an an das Parlament gebunden. Bismarck konnte als Reichskanzler virtuos mit den Fraktionen spielen und sozusagen die, er beherrschte die Klaviatur dieses Parlamentes, hat es manipuliert, hat Dinge durchgesetzt, obwohl alle dagegen waren. Also solche Dinge hat er gemacht. Mhm. Aber es gab im Parlament für alle Fraktionen Redefreiheit, selbst für die SPD während der Sozialistengesetze. Ja, die
waren verboten. Ja, Sozialdemokraten waren nicht beliebt. Ja.
Das kann man so sagen. Und die waren verfolgt und geächtet und die Parteizeitungen waren verboten und sie durften keine Versammlung abhalten, aber sie waren im Parlament. So, und da konnten sie reden, was sie wollten. Sie waren da frei und das funktionierte schon. Also insofern war auch dieses Kaiserreich, wenn du mal auf diesen Punkt dich beschränken würdest, ein Rechtsstaat, der die Dinge dann tatsächlich auch eingehalten hat. Es war jetzt nicht so zu vergleichen mit uns heute. Das ist noch nur, damit das mal klar ist. So. Und dann gab es natürlich dann den nächsten Einschnitt nach dem Ersten Weltkrieg mit der Weimarer Republik, die dann das wirklich noch mal deutlich verbessert hat. Also die Rechte der Menschen und die Würde des Menschen und die Menschen- und Bürgerrechte wurden deklariert und festgeschrieben in der Verfassung. Insofern war die Polizei da auch eingeschränkt. Und wenn du das Ende der Weimarer Republik dir anschaust, dann war die Polizei auch geradezu hilflos gegenüber den Dingen, die da auf der Straße passiert sind. Und sie waren damit dann auch, ich sag mal, mitschuldig am Untergang der Weimarer Republik. Insofern muss man einfach, ja, sagen, das hat es auch nicht gebracht, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite kommt dann natürlich die Nazizeit und in dem Moment wird die Polizei Teil eines verbrecherischen Systems. Das kann man schon daran sehen, dass Heinrich Himmler Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei war. Das heißt, da war die SS und die Polizei in einer sozusagen Einheit verschmolzen und wurde natürlich auch in die Verbrechen der SS mit hineingezogen. Das konnte sie gar nicht verhindern, weil sie organisatorisch sozusagen in das System der Nazis eingebunden war.
Der individuelle Polizist hätte das aber für sich verhindern können. Ist das eigentlich passiert?
Ja. Das kommt noch, ganz kurz. Okay. Die Polizei insgesamt, sie war an der Unterdrückung und an der Verfolgung und natürlich auch an Mordaktionen gegenüber Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen und so weiter beteiligt. So, nicht an der Shoah. Abgesehen davon, dass sie natürlich, sofern es sich um Deutschland gehandelt hat, Juden zu Transportpunkten gebracht hat und dort möglicherweise auch geschlagen hat. Aber ansonsten weiß ich das nicht. So, die individuelle Schuld eines jeden Polizisten muss im Grunde genommen tatsächlich auch individuell berücksichtigt werden. Und da gab es natürlich auch Verbrecher, die da dann auch verurteilt wurden nachher und die dann nicht wieder in den Polizeidienst reinkamen. Aber im Prinzip stand die Bundesrepublik 1949 und davor auch schon die Alliierten vor dem Problem, wie machen wir aus diesen Leuten eine in Anführungsstrichen normale Polizei? Also wie sollten sie in diesem demokratischen System, was angedacht war, eigentlich funktionieren. Und da waren sie natürlich nicht besser und nicht schlechter als alle anderen in der deutschen Gesellschaft. Die haben vergessen, verdrängt und wollten alles nicht wahrhaben. Sie wurden dann von den Besatzungsmächten, je nachdem, wo sie gewohnt haben, also Frankreich, England, Amerika und dann eben auf der östlichen Seite die Sowjetunion, gecheckt in Entnazifizierungsverfahren. Viele Polizisten wurden da durchgeschleust und kriegten eine weiße Unterschrift sozusagen, dass sie nichts gemacht haben, weil das auch wirklich, es sei denn, du hast ein Opfer, das sagt, der Typ hat mich da und da. Aber wenn das nicht der Fall war, wie solltest du das rauskriegen, wenn der einfach gesagt hat, ich habe nichts gemacht, was sollten die tun?
Ich habe nur den Verkehr geregelt. Ja.
Genau. Und insofern haben das natürlich auch viele gemacht, im Übrigen auch im Osten, so ist das jetzt mal klare Sache, das war bei denen ganz genauso. Mhm. Aber das war eigentlich nicht das Problem. Das Problem war, dass diese Leute ja in der Nazizeit sozialisiert worden sind. Ja?
Ja.
Diese neu eingestellten Polizisten oder auch die alten waren im Grunde genommen Nazi-verseucht. Und zwar in Ost und West. Das galt aber nicht nur für die Polizei, das galt auch für die spätere Bundeswehr oder für die NVA. Mhm. Es war einfach das Problem und das hast du eigentlich immer, wenn du ein solches System beendest und wenn du das militärisch besiegt hast, was machst du mit den Menschen? Das frage ich mich die ganze Zeit, was machen wir eigentlich mit den vielen Millionen Russen?
Ja.
Wie gehen wir mit denen um, wenn dieser Krieg irgendwann mal zu Ende ist?
Vor allen Dingen, wie geht die russische Zivilgesellschaft mit diesen Leuten um?
Ja, aber da sind sie dann ja selber.
Ja.
Also dann wird ja Putin nicht mehr da sein, gehe ich jedenfalls mal von aus. Mhm. Und dann ist da irgendwas. So, aber was machen die dann? Und was machen wir mit denen? Da können wir sagen, das sind Russen, keine Deutschen. Aber das ist das Problem ist mal abgesehen von der Shoah ähnlich. Keiner von den Leuten, die in der deutschen Polizei 1945 waren, hatte eine demokratische oder eine, sagen wir mal, liberale Weltanschauung. Ja.
Naja, und du hast gibt ja genug Berichte auch über die Leute, die aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen sind. Genau. Da war das Problem ja ähnlich. Also man lese den nassen Fisch. Da gibt's ja immer mal wieder Hinweise darauf, wie faschistoid letztendlich die Polizei zwischen den beiden Weltkriegen auch in Deutschland war, weil die halt auch nur Gewalt kennengelernt haben über die letzten Jahre und sowas.
Ja, ja und weil sie sich betrogen fühlten und weil sie einfach glaubten, zu kurz zu kommen oder zu kurz gekommen zu sein früher, weil sie einfach mit sich und der Welt nicht zufrieden waren. Und aus dieser, ich sag mal, ambivalenten Situation heraus gründest du dann eine neue Polizei mit lauter Leuten, die eben genau so sind. Aber das waren auch die anderen in der Gesellschaft, in Westdeutschland zumindest. Ich war Ostdeutschland, kann ich nicht so gut beurteilen. Aber Westdeutschen waren höchst ambivalent gegenüber der Demokratie, gegenüber den Amerikanern oder Engländern oder Franzosen.
Ja, aber umso wichtiger ist es ja eigentlich, dass dann die Exekutive wenigstens stabil ist und fest auf der Seite der neuen Weltordnung steht und so. Ne?
Ja, also ich sag mal, das Problem war riesig, war wirklich riesig. Und ich will jetzt mal unterstellen, es gab sehr viele ernsthafte, gute Leute in der Polizei 1945 folgende oder 49 folgende. Aber natürlich gab es auch sehr viele Nazis oder mindestens mal Mitläufer oder Leute, die auch eigentlich Verbrechen begangen haben, die sie aber verschwiegen haben, die ungerecht gehandelt haben, die Leute ins Gefängnis gesteckt haben, die da nicht hingehört haben und so weiter und so fort. Das wird alles so gewesen sein. Und dann kannst du dir vorstellen, wie diese Polizei in den 50er und 60er Jahren auf zum Beispiel die Studentenbewegung reagiert hat. Das war für die der Maximal-Affront. Mhm. Da kommen langhaarige Affen auf sie zugerannt, die auch bei Wasserwerfern nicht stehen bleiben.
Ja.
Und dann haben die gesagt, ja, dann können wir nur noch draufhauen. So, und das ist genau diese Mentalität, die dann sich immer weiter hochgespielt hat und immer weiter hochgejubelt hat. Auf der einen Seite die Studenten oder die, ich sag mal, die Protestierenden, die sauer waren, weil das System so war, wie es damals war. Verrottet, vermieft und faschistoid. Und die werden dann noch mehr angemacht, dadurch, dass sie von der Polizei verprügelt werden. Die Polizei hingegen sieht, da sind Leute, die das System stürzen, das müssen wir verteidigen. Das ist eine maximale Katastrophe, weil wie willst du da rauskommen? Ja? In der DDR, da blicken wir auch drauf, war die Sache etwas anders. Mhm. Die sowjetische Militäradministration hat auch Polizeieinheiten aufstellen lassen, und zwar ab 45 schon. Und die waren zunächst einmal ganz wie im Westen nur für Verkehr und Kriminalität zuständig. Also ich sag mal die ganz normale Polizeitätigkeit.
Ja.
Aber anders als im Westen hat die sowjetische Militäradministration fast nur KPD-Kader und unbelastete Polizisten aus der Weimarer Republik. Eingestellt, als die DDR 1949 gegründet wurde. So, und im gleichen Moment gab es, bei Leuten, die schon vorher da irgendwie mit dabei waren, eine gewaltige Entlassungswelle wegen sogenannter politischer Unzuverlässigkeit. Mhm. Das kann so gewesen sein. Ich will das nicht.
Ja, ist halt falscher Klassenstandpunkt.
Ja, genau. Also es mag so gewesen sein, aber damit wird auf jeden Fall schon mal klar, dass schon von Anfang an die DDR-Polizei ganz, ganz eng mit der SED verknüpft war. Das war im Grunde genommen ein Organ der SED oder der Staatsführung, wie du willst. So. Und das Zweite, was eben auch ganz besonders war, ist, es gab die berühmte kasernierte Volkspolizei. Mhm. Und zwar auch schon von Anfang an, seit 48.
Ja, aber war das nicht nur irgendwie, das war doch nur so eine Nebelkerze, weil sie unbedingt ein stehendes Heer haben wollten, oder?
Moment. Diese kasernierte Volkspolizei war bewaffnet, und zwar schwerer bewaffnet als die Polizei. Die hatten nur so kleine Pistolen. Und die war zuständig für die Grenzsicherung. Mhm. Da war ja schon das ist aber auch schon wichtig, weil die Grenzsicherung kann ja eigentlich nur dann Sinn machen, wenn es einen Staat mit einer Grenze gibt.
Ah.
So, diese Grenzsicherung bedeutet aber die Grenzsicherung zu den Westzonen. Ja, nicht zu den sowieso zu Osteuropa gehörenden Bruderstaaten. Da war natürlich auch Sicherung klar, aber es ging im Grunde genommen eher Richtung Westen. Weil über diese Grenze zur DDR, das gab es ja noch nicht, also zur Ostzone, wurde geschmuggelt wie verrückt. Also als die Berlin-Blockade war, da hat man dann immer gesagt, das haben die amerikanischen und britischen Bomber und Flugzeuge da gemacht, die das ganze Zeug da über der Stadt abgeworfen haben, beziehungsweise das gelandet haben in Tegel. Die Wahrheit ist, dass sehr viele Brandenburger Bauern ihre Waren über die grüne Grenze nach Berlin geschmuggelt haben. Ja. Ohne die wäre Berlin vielleicht trotzdem verhungert. Ja. Das war wirklich viel. Also die Brandenburger Bauern, die haben natürlich Lebensmittel darüber geschmuggelt. Obst, Gemüse und auch Hühner. Das ist ja auch lebensnotwendig gewesen. Und vielleicht wäre Berlin tatsächlich nicht so gut davon gekommen, wenn es diese zusätzliche Versorgung nicht auch gegeben hätte. Eben nicht nur die Luftbrücke, die Lebensmittel und Kohle und so weiter und so fort nach Berlin reingebracht hätte. Also, die kasernierte Volkspolizei, die war tatsächlich die Vorläuferorganisation der NVA, also aus dem DDR-Innenministerium, zu der diese Volkspolizei, die kasernierte, gehörte, kam dann 1952 die Anweisung aus Moskau, eine reguläre DDR-Armee aufzubauen. Und diese DDR-Armee rekrutierte sich vor allem aus der kasernierten Volkspolizei. Insofern hatte die Polizei in der DDR eine etwas andere oder eine erweiterte Funktion als in der Bundesrepublik. Da war ja die Bundeswehr 1955 im Aufbau. Das hatte mit der Polizei wenig zu tun. Da gab es dann zwar möglicherweise auch Polizisten, die rübergeswitcht sind, aber im Grunde genommen waren das zwei sehr unterschiedliche Dinge und in der DDR war das eben etwas anders. So, und jetzt ist die Frage, und da kann man natürlich trefflich drüber streiten, das werden wir jetzt hoffentlich nicht tun, ist die Polizei in der Bundesrepublik jetzt gut angekommen in einem demokratischen, liberalen Gesellschaftssystem oder nicht? Ja, genau, puh. Und ich sag dir, ich habe neulich hier Polizeileute kennengelernt, von denen würde ich sagen, also besser geht das nicht.
Ja, aber du,
es gibt aber eben auch andere.
Ich habe auch diese Erfahrung mit der deutschen Polizei gemacht, aber wir beide, wir sind auch weiß. Ich glaube, das macht schon mal einen riesigen Unterschied. Absolut. Und so in die Alltagserfahrung auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis mit der Polizei ist im Wesentlichen gut. Klar, du hast überall Arschlöcher, wo Menschen sind, sind auch Arschlöcher.
Ja.
Aber was ich ja bedenklich finde an dieser ganzen Diskussion ist, die wenigen Expertinnen und Experten für Polizei, die wir haben, die sagen halt alle, es gibt da strukturelle Probleme.
Und
die
unbedingt.
Dienstherren, also die Innenminister und Ministerinnen, wollen davon nichts wissen. Das finde ich ein Problem. Das heißt, das Problem ist gar nicht mal so sehr bei der Polizei, sondern das Problem ist ein politisches.
Ja, also es ist ein Geldproblem natürlich. Ja,
das
und es ist einfach.
Die müssen Opel fahren, diese armen Menschen.
Ja, naja, komm. Also es gibt auch viele andere Automarken, die nichts taugen. Also bitte. Also ich nehme das zurück mit Opel. Das ist bestimmt ein gutes Auto. Also diese innere Struktur, die fassen wir nicht an, weil das ist kein Historiker-Thema, sondern Betriebsstörte oder sowas, die das machen müssen. Aber insgesamt muss ich wirklich sagen, wir haben ja mannigfaltige Probleme in unserer Gesellschaft und dazu gehört zum Beispiel die unterschiedliche Hautfarbe, die dann eben dazu führt, dass man Racial Profiling macht und dass man einfach bei Straßensperren eher rausgewunken wird als dicke Weiße, die mit dem Mercedes ankommen und so weiter. Das ist mir alles klar. Liegt wahrscheinlich an vielen, vielen Punkten, die außerhalb unseres Landes stattfinden und die einfach mit Migration zu tun haben, die mit islamistischem Terrorismus zu tun haben, wo man einfach eine Angst hat, die jetzt natürlich auf jeden von uns auch übergeschwappt ist und jeder guckt sich um, also auf Weihnachtsmärkte zu gehen, ist offenbar mit Risiko verbunden und so weiter. Also all diese Dinge, die schaukeln das ja auch so ein bisschen hoch und dann ist die Lunte relativ kurz und sie brennt eigentlich schon, wenn man morgens aufsteht. Und das ist natürlich wirklich nicht gut, zumal nicht, wenn man eine Waffe am Halfter hat und zur Polizei gehört. Deswegen.
Vor über 30 Jahren mal eine Jacke ruiniert gekriegt habe auf dem Weihnachtsmarkt, weil irgend so ein Vollhorst mit so einer Waffel mit Kirschen und Sahne in mich gestolpert ist, finde ich Weihnachtsmärkte schon viel, viel länger gefährlich.
Also ich kann dir jetzt auch noch einen Schwank aus meinem Leben erzählen. Ich war schon groß und durfte Auto fahren, als die Schleiereinführung stattgefunden hat. Deutscher Herbst 77, 78. Und ich hatte damals einen schönen, hellblauen, wunderbaren Volvo P142. Experten wissen, was das für ein tolles Auto war.
Kombi oder Limousine?
Nee, ganz normale Limousine, vier Türer. Ich brauchte einen Schraubenzieher, einen Hammer und einen Imbusschlüssel, um das Ding komplett auseinanderzunehmen. Und Und dieses Ding, so ein Auto hat leider auch Andreas Bader gefahren.
Oh,
und
ja,
leider auch in dieser Farbe. Und ich bin in jeder Kontrolle angehalten worden. Und ich hatte lange Haare, immer einen Parker an und sah ziemlich übel aus. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn du jetzt was Falsches sagst, dann wird dieser zitternde 20-jährige mit leichtem Flaum behaarte Mann im Gesicht als Polizei
seine Langwaffe in dein Fahrzeug entleeren.
Genau, weil die hatten schon durchgeladen. Die standen da mit durchgeladenen Waffen. Der Finger war zwar nicht am Abzug, aber nicht weit davon entfernt. Und die hatten alle die Hosen voll, alle. So, und ich auch. Ich habe dann die Fensterscheibe runtergekurbelt, das ging noch nicht automatisch. Ich sag, was soll ich tun? Und dann haben die gesagt, zeigen Sie mir Ihre Papiere. Und dann sage ich, okay, ich habe mich dann so zur Seite gelehnt zur Fensterscheibe und habe gesagt, greifen Sie oben in die Brusttasche. Das haben die auch gemacht. Weil ich habe gesagt, ich rühre mich hier nicht von der Stelle, weil es ist tatsächlich in Köln passiert, dass da einer bei so einer Kontrolle erschossen wurde. Ui. Weil der Polizist, das war ein junger Fetz, der war 22 oder sowas, der hat einfach die Nerven gekriegt und dann war der tot. Also diese Situation, wo du einfach da stehst und von hasserfüllten Arschlöchern umgeben bist, die dich niederschreien und die sagen, haut die Bullen und so weiter.
Bullen, genau.
Ja, genau, das ist einfach... Das ist wirklich eine Situation, in der man auch irgendwann mal sagt, jetzt reicht's mir. Und man sollte da nicht Polizist werden, das weiß ich alles, aber trotzdem so.
Ja, mir hatte mal ein Polizeibeamter erzählt von seiner Zeit bei der Bereitschaftspolizei. Das sind dann die zu den Demos gefahren werden. Und der sagte, das kann man sich oft gar nicht vorstellen. Du sitzt da in diesem Mercedes-Sprintern oder was das ist. Die sogenannten, in Berlin nennen wir die Dinger Wanne. Das sind halt so Mannschaftstransporter. Der sagt, du sitzt da, du kannst nicht rausgucken wirklich. Draußen ist Lärm, Sachen fliegen gegen das Auto. Du weißt, du hast keine Ahnung, was da draußen passiert. Und irgendwann kommt dann der Befehl so, absitzen. Und dann müssen alle raus. Und der sagt, das ist, er billigt das nicht, aber er kann verstehen, dass viele Leute darüber die Nerven verlieren. Also viele Kollegen darüber die Nerven verlieren.
Das verstehe ich auch.
Ich auch, ja.
Und ich verstehe auch die Demonstranten, ehrlich gesagt, überhaupt nicht mehr, dass die derartig aggressiv sind. Aber das ist auch eine Frage, wo man sagt, ja, das schaukelt sich dann irgendwann hoch. Ja. Es gibt Situationen, ich sag mal, Berlin, Wohnungsnot oder sowas. Nimm irgendein Thema, was die Leute einfach aggressiv macht, weil sie einfach auch nicht mehr anders können. Und dann gehen die auf so eine Demo und dann kommt irgendein Polizist vorbei, der ein falsches Wort sagt oder einer mit einem Megafon, der was Falsches sagt und schon hast du das Theater am Dampfen. Und das verstehe ich, ist nicht gut, aber verstehe ich. So, ja. Aber doch, das kann ich schon.
Naja, es gibt auch tatsächlich, das könnten wir ewig diskutieren, es gibt ja hier in Berlin auch eine Einsatzhundertschaft, die dafür bekannt ist, übergriffig zu sein und es gibt auch das Gerücht, dass die teilweise auch gezielt angefordert werden, um dann eben am 1. Mai in Kreuzberg Dienst zu tun und nicht vielleicht irgendwo, wo sie nicht übergriffig werden müssen. Also, aber
genau, das verstehe ich schon.
Gleichzeitig gibt es halt auch wirklich ganz tolle Deeskalationsprogramme.
Aber ich will nur die Gegenfrage stellen, Holger. Warum, um Himmels Willen, werden in Kreuzberg am 1. Mai Autos angezündet?
Das von
Leuten, die damit nichts zu tun haben. Was soll der Scheiß?
Das frage ich mich auch.
Das ist...
Ich finde das ist unmöglich. Ja,
ist, und die Reaktion ist, wie sie ist, und da muss man sich nicht wundern. Also insofern.
Ich habe ja viele Jahre lang Hörertalk-Radio gemacht abends und ich hatte mal eine Anruferin, 20 Jahre her oder sowas, die war Anfang Mitte 20 und die hat allen Ernstes argumentiert, dass Polizeibeamte als Repräsentanten dieses ausbeuterischen Schweinesystems sozusagen ja im Grunde das Schweinesystem sind. Und darum auch tätlich angegriffen werden dürfen.
Ja, ja.
So hat die argumentiert.
Ja, ja. Aber da siehst du mal, was für verwirrte Geister es gibt und wo man einfach sagt, das sind einfach Idioten, mit denen kann man auch nicht vernünftig reden. Das ist wie mit Neonazis, das ist sinnlos. Das ist einfach sinnlos. Also ich wollte einfach mal abschließend sagen, weil wir sonst noch 3 Tage weitermachen.
Genau.
Also abgesehen von diesen Dingen, die wir jetzt gerade thematisiert haben, finde ich, dass die Polizei insgesamt die Sache ganz ordentlich macht und dass wir hier nicht in einem Polizeistaat leben, was andere Leute ja behaupten, sondern dass es eben auch ganz andere Sachen gibt, die die Polizei macht. Und da finde ich wirklich, wir haben jetzt hier aus Erinnerung sozusagen die Todesmärsche nachvollzogen, die hier in Norddeutschland stattgefunden haben 1945, als die Rote Armee vorrückte und die Konzentrationslager von den Nazis geräumt wurden, indem sie die armen, verhungerten Leute da rausgetrieben hat, um sie in ein nächstes Konzentrationslager zu stecken, mit unglaublich vielen Toten am Wegesrand. Und da hat die Polizei Niedersachsen es organisiert, dass diese Todesmärsche von uns nachgelaufen werden, heute.
Wow.
Ja. Da waren Bundeswehreinheiten dabei in voller Montur. Die haben das als sportliche Aufgabe genommen. dann sind Leute wie du und ich mit dem Rucksack und einer Cola in der Hand langgelaufen, ja, ein paar Kilometer und sind dann in einem KZ gelandet, weil hier bei mir um die Ecke ist St. Bostel.
Aha.
Das war ein Kriegsgefangenenlager und ein Konzentrationslager und da sind wir dann hingelaufen. Und die gesamte Society hier macht mit. Da werden am Straßenrand wird Kaffee gereicht und Würstchen und sowas. Und die Polizei sichert alle Straßen ab und läuft selber mit und ist auch Teil der Organisation. Die haben das auch initiiert mal irgendwann. Und da habe ich dann, ich bin dann auch zu denen hin und habe gesagt, also da muss ich Ihnen wirklich sagen, in so einem demokratischen Staat finde ich das einfach super.
Ja, gleichzeitig mache ich mir große Sorgen, also einfach auch, wenn man es sich so historisch anguckt, wie schnell es passieren kann, dass ein Staat zum Polizeistaat wird.
Ja, das geht
ratzfatz. Das macht mir tatsächlich Sorgen in Deutschland, ja, zumal jetzt ja auch nachdem viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, die politische Rechte die Hegemonie auf der Straße hatte, hat sie ja mittlerweile auch die Hegemonie in den Parlamenten. Und ich mache mir ernsthaft Sorgen darüber, dass die im Grunde die Polizei mit viel mehr Macht und vor allen Dingen weniger, wie nennt man das, Zurechnungsfähigkeit, also juristische, ja, Zurechnungsfähigkeit ausstatten könnten.
Aber darüber
habe ich und ich frage mich immer, wie viele von den Beamten und Beamtinnen würden dann mitmachen? Wie viele würden Nein sagen?
Kaum einer.
Glaubst du?
Die müssen ihre Familien ernähren, die riskieren, ja, keinen Rausschmiss. Ja. Beamtenrecht, also ich sag dir, das war bei den Nazis kein Problem, das würde jetzt auch kein Problem sein, aber das ist nur eins von den Problemen, die wir dann hätten, wenn diese Typen an die Macht kommen. Und
naja, diese Typen subsumiere ich dummerweise auch CDU und CSU, die auch zunehmend den Rechtsstaat versuchen anzugreifen
und
zu delegitimieren.
Genau. Ja, das kann man ja auch machen. Also du kannst das machen, ich mach das nicht, aber du kannst das machen. Und insofern, also da graut es mir derartig vor, dass ich das gar nicht in Worte fassen kann, weil das ist wahrscheinlich wirklich, ja, der Untergang unseres Landes. Dann werden wir hier, ja, egal.
Schön. Gute Nachrichten zum Schluss der Sendung. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Habe ich doch gerne gemacht.
Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 18. August 2025 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.